Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und heute haben wir ein Thema und einen wundervollen Gast, nämlich den Christian, a.k.a. besser bekannt als Fritz von der GameStar. Guten Morgen, Christian.
Hallihallo und vielen Dank für die Einladung.
Dich kennt man natürlich auch von GameTube und ihr seid jetzt ja Patreon-verwandt mit uns sozusagen. Ihr seid auch jetzt eingestiegen in den Crowdfund. Erzähl mal ein bisschen, was hat euch denn dazu motiviert?
Ja, wir haben das klassisch gemacht. Wir sind ja, was so Trends angeht, versuchen wir ja immer möglichst, wenn der Trend vorbei ist, auf ihn aufzuspringen. Und das haben wir auch hier befolgt. Also wir haben ja jetzt sogar angefangen, ab und zu mal zu streamen und so. Also im Grunde genommen, das, was schon wieder out ist, das wird bei uns dann gerade immer erst in. Und dazu gehört auch eine Patreon-Kampagne. Nee, ganz im Ernst ist natürlich auch so, also früher war das halt so, vor ein paar Jahren, da war das irgendwie von der Zeit. Man war auch noch ein bisschen jünger und da hat das auch nicht so viel Zeit und nicht so viel Energie gekostet, aber inzwischen ist das, selbst wenn es so viel Spaß auch macht, es kostet natürlich auch immer ein bisschen Energie und Zeit und Zeit geht inzwischen für andere Sachen teilweise auch drauf und in den letzten Jahren sind halt so die Werbeeinnahmen total zurückgegangen. Und früher war es halt so, da konntest du sagen, hey, du kannst ja wenigstens irgendwie einmal im Jahr in Urlaub fahren. Also irgendwie oder wenigstens mal einen neuen Rechner oder so kaufen und die Zeiten sind halt einfach total vorbei. Und
was YouTube-Gelder angeht, meinst du?
Ja. Genau, die Werbeeinnahmen. Also einfach durch das, dass da Werbung irgendwie vorne und hinten läuft. Und da haben wir halt ewig gebraucht, um uns überhaupt erstmal zu entscheiden, machen wir das nicht. Und bei uns dauert das halt immer irgendwie wahnsinnig lange. Und irgendwann waren wir dann aber mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ach komm, also wenn irgendwie Leute Lust haben, uns da zu unterstützen, dann sollen sie halt auch die Möglichkeit haben. Aber wir haben halt auch alles, wir haben keine Paywall jetzt gemacht, hatten auch erst überlegt, Aber haben jetzt keine gemacht. Es gibt irgendwie, ich glaube, bei 15 oder 20 Euro gibt es ja auch, wie bei euch, irgendwie so ein T-Shirt. Mhm. Es gibt auch natürlich einen Quatsch.
Ein getragenes vom Daniel Veit, natürlich.
Natürlich. Wenn schon, denn schon. Ist ganz nah dran. Und es gibt auch ein Quatsch. Stretch-Goal wollte ich jetzt gerade sagen, aber Stretch-Goal ist es eigentlich nicht, also ein Quatsch-Tier, mehr oder weniger. Aber ja, wer Lust hat, kann ja mal auf die Patreon-Seite raufschauen. Die Beschreibung allein von den unterschiedlichen Unterstützungskategorien sind sehr, sehr nett. Also das hat Michi sehr charmant, wie ich finde, geschrieben. Das hätte auch nach hinten losgehen können.
Ja, also wenn man sich in der deutschen
hätte arrogant klingen können, aber es klingt es nicht. Und das ist, finde ich, sehr, sehr charmant und nett. Und von daher, selbst wenn man es nicht unterstützen will, das, was völlig in Ordnung ist, lest euch mal diese Kommentare durch. Die hat wirklich Michi mit sehr viel Humor geschrieben. Finde ich gut.
Wenn man sich ein bisschen in der deutschen Podcast-Szene auskennt, dann merkt man da einige Anspielungen. Auf jeden Fall sehr amüsant, das mal durchzulesen. Genau. Also, GameTube geht weiter, auch wenn YouTube-Gelder zurückgehen. Und wie du schon gesagt hast, ihr macht das ja, um das Ding einfach weiter zu betreiben. Ihr bleibt natürlich hauptberuflich bei der GameStar 3 von euch.
Ja, das würde auch gar nicht gehen. Also, das muss man auch mal sagen. Also, das würde gar nicht gehen. Aber irgendwann kommst du dann schon mal an den Punkt, wo du sagst, also, wenn du dir nicht mal irgendwie einen Urlaub davon kaufen kannst, und viele nehmen das ja auch selbstverständlich, dass wir das machen. Und dann ist es schon so ein bisschen, wo du so denkst, ey, für die Zeit, die du da reinsteckst, und das ist ja auch immer Koordination, dass man dann sich zu zweit zusammensetzt. Und wir haben halt auch einfach Jobs, die nicht selten richtig viel Überstunden kosten. Also richtig, richtig viel. Und das dann noch anzuhängen, wir machen es ja jetzt auch schon irgendwie seit 6 Jahren, ab einem bestimmten Punkt sagst du dann auch mal, ey,
klar,
das ist anstrengend auch ein bisschen.
Du, ich bin da voll auf deiner Seite.
Ich bin die Jüngsten, ne?
Ich begrüße es ja sehr, weil ich Patreon als Format, als Plattform eben auch genau für solche Sachen sehr geeignet finde. Und die Leute, die jetzt hier zuhören, die muss man auch nicht mehr überzeugen. Die wissen ja, wie gut Patreon ist und was es bringt für einen. Und wir reden heute natürlich auch über ein Spiel. Und witzigerweise haben wir beide auch zusammen hier bei Insert Moin über den Vorgänger gesprochen. Wir reden heute über Cube 2, beziehungsweise Q-U-B-E 2. Und wir haben über den Director's Cut gesprochen vom ersten Teil. Mhm. Der allererste Teil, der kam schon sehr, sehr früh raus. Da waren wir noch bei Folge 397, überleg dir das mal. Das war im Jahr 2012, haben wir über das Original gesprochen. Da hatte ich mir den Dom eingeladen von Super Level. Und wir hatten dann, wann war das, 2015 über den Director's Cut gesprochen. Genau. Und da war das Spiel dann auch erst so auf einem Niveau, wo ich sagen würde, das hat dem Spiel richtig gut getan. Wenn du dich erinnerst, der Originalteil, der Cube 1, der hatte gar keine Geschichte. Und erst mit dem Director's Cut, über den wir gesprochen haben, kam so ein bisschen so eine Rahmenhandlung dazu, die das deutlich aufgewertet hat. Und jetzt reden wir über den über die Fortsetzung.
Über die Fortsetzung. Und tatsächlich, es ist in einem gewissen Rahmen auch wirklich eine Fortsetzung. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es vielleicht unabhängig ist vom ersten Teil. Mhm. Aber das ist es tatsächlich nicht. Es gibt Anspielungen und es hilft durchaus, wenn man den Vorgänger, also den Director's Cut mit der Story, wenn man den gespielt hat, wenn man Cube 2 halbwegs verstehen will. Und selbst dann ist es schwierig, denn, also zumindest mir ging es so, es ist ein, was die Story angeht, ein unglaublich wirres Spiel, was ich, wie ich finde, storytechnisch leider ein bisschen überladen hat. Also da ist, das spricht so große Themen an und macht ein so großes Feld auf. Und man sieht ja, ich habe gerade die Steam-Seite auch auf, man sieht ja auch das Logo von Cube 2. Das ist ja auch ein Bild, was ein bisschen irreführend ist, was ein andere Erwartungen weckt. Denn da steht so eine Figur, eine Frau offensichtlich, auf so einer kleinen Felsformation. Und im Hintergrund sieht man eine weite Steppe mit Palmen und Wüste und so. Und man denkt, wow, das wird sich ja jetzt wahnsinnig öffnen. Das ist Quatsch. Das ist so im Spiel nicht drin. Nichtsdestotrotz, jetzt nicht gleich abschalten, bitte. Das ist ein cooles Spiel.
Richtig cool, also, ja. Mir hat es auch total gut gefallen. Vielleicht erklären wir kurz für die Leute, die das Spiel noch gar nicht gesehen haben oder den Vorgänger nicht gespielt haben. Cube 2 ist wie Cube 1 auch ein First-Person-Puzzler. Soweit wir das Genre jetzt mal so benennen. Also wer Portal und Talos Principle und solche Spiele mag und kennt, in letzter Zeit zum Beispiel auch sowas wie Chroma Gun oder Anti-Chamber, genau in diese Sparte fällt Cube 2 auch rein. Es bleibt auch dieser Vorlage sehr treu. Es ist ein Spiel, wie eben so Portal-esque es ist, weil du gehst in Räume rein, hast dort eine Aufgabe vor dir und musst irgendwie schaffen, zum Ausgang des Raumes zu kommen. Und das bewerkstelligst du damit, dass du die Rätsel da drin löst. In diesem Spiel, in diesem Fall bei Cube, hast du keine Portal-Gun, sondern du hast zwei Handschuhe, mit denen du Blöcke manipulieren kannst, weil Cube steht nämlich für irgendwas mit kubistische Manipulation, Extraction, ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben, aber ich kann es mir nie merken. Auf jeden Fall so die Abkürzung für die Fähigkeit, Kuben irgendwie zu extrahieren und zu manipulieren, und genau das macht man in diesem Spiel.
Genau, und das hat sich natürlich jetzt im Grundkern nicht sonderlich weiterentwickelt, aber im Speziellen dann schon im Vergleich zum Vorgänger. Es gibt halt andere Arten von Rätseln. Bestimmte Rätsel sind nicht zurückgekommen. Im ersten Teil war es zum Beispiel so, dass man bestimmte Sachen, so dass man so Laser umlenken konnte und solche Sachen und auch noch ein bisschen mehr mit Einfärben von Objekten gespielt hat. Das ist jetzt hier nur noch in den Grundzügen da. Dafür haben sie das ersetzt durch andere Rätseltypen, die auch sehr cool sind. Es gibt jetzt Ventilatoren, die bestimmte Objekte bewegen können. Es gibt Elementarrätsel im Sinne von, dass man Sachen einölen kann, und dann bewegt sich zum Beispiel ein Cube auch einfach viel schneller über den Boden oder rutscht halt ewig weiter, und dann kann man den auch noch anzünden und dann brennt der eine Zeit lang, und damit wiederum kann man dann Türen öffnen und solche Geschichten. Oder es gibt so bewegliche Wandelemente, die man dann eben auch wieder für die Rätsellösung finden muss. Und also mir ging es zumindest so, mir haben eigentlich alle Rätselräume großen Spaß gemacht. Sie sind sehr clever gebaut, das macht wirklich Spaß. Ich fand es auch ein bisschen weniger, also ich hatte selten das Gefühl, ich bin jetzt gerade durch ein Rätsel durchgeglitscht als im ersten Teil. Da hatte ich das öfter, gerade mit diesen Bällen im ersten Teil, mit den Kugeln, da hatte ich manchmal so das Gefühl, habe ich jetzt gerade das Rätsel so gelöst, wie ich es lösen sollte, oder war das jetzt gerade nur Glück? Ach, egal, weiter. Und tatsächlich ist es wirklich so, also zwischen diesen Räumen findet dann so ein bisschen Story statt, gibt dann Funksprüche. Auch hier ist es wieder so, dass es zwei Entitäten in irgendeiner Form gibt, die, ich würde es von der Story nicht zu viel verraten, die unterschiedliche Perspektiven auf das haben, was da passiert.
Da bleibt sich das dem ersten treu. Das ist auf jeden Fall eine Science-Fiction-Geschichte. Also man befindet sich auf einem außerirdischen, wollen wir jetzt nicht sagen, aber man befindet sich auf jeden Fall irgendwie in einem Umfeld, was sehr Science-Fiction-lastig anmutet. Also man ist so eine Art Astronautin und wacht eben da auf. Das ist auch das Einzige, wo man diese Steppe da sieht. Also das ist irgend so eine Ausgrabungsstätte, und da geht das Spiel los. Und man findet sich dann nach kurzer Zeit eben in diesen Räumen wieder, die so ein bisschen wie so eine so weiß gekachelt. Also überall sind so weiße Fliesen. Und dann gibt's aber bestimmte Felder, die du eben manipulieren kannst. Es gibt diese ganz klassischen blauen Felder. Du lernst dann eben diese Fähigkeit, mit deinem Handschuh das Blau einzufärben, und dann sind es Trampolinfelder. Ganz ähnlich wie die blaue Farbe eigentlich bei Portal. Bungee-Felder. Genau. Wenn du da draufläufst oder wenn da irgendwas drauffällt, dann schleudert sich das nach oben, du selber auch. Was übrigens auch der Grund ist, warum dieses Spiel keinen VR-Modus hat. Weil der Entwickler geschrieben hat, also Toxic Games waren das, sie wollten das auch machen in VR, wie bei dem ersten, bei Cube, und haben aber dann wegen diesen Trampolinfeldern noch nicht wirklich eine gute Möglichkeit gefunden, das Spiel so umzusetzen, ohne dass dir schlecht wird. Weil die schleudert halt manchmal, in manchen Rätseln musst du halt wirklich 30, 40 Meter durch die Gegend dich selbst schleudern oder musst auf einem grünen Würfel, den du erzeugst, irgendwie dich draufstellen. Der rutscht dann auf einem Ölfilm auf so ein blaues Feld und schleudert dich dann irgendwo durch die Gegend. Und das in VR stelle ich mir auch relativ nicht sehr magenschonend vor. Und die dritte Hauptfähigkeit sind rote Blöcke. Die kannst du ein- und ausfahren. Das brauchst du, um zum Beispiel Hindernisse zu bauen, damit irgendwie ein grüner Block erst da drauf fällt, damit du ihn irgendwie runterschubsen kannst und so weiter und so fort. Und das sind so simple Mechaniken. Trampolin, Blöcke erzeugen und Blöcke irgendwo auffangen oder aufhalten. Aber wie du schon gesagt hast, mit jeder Stunde, die man in diesem Spiel weiterkommt, werden immer wieder neue Kombinationen erzeugt. Es gibt dann, wie du gesagt hast, so Elemente, die dazukommen. Aber man selber als Hauptfigur kann eigentlich nur diese drei Blöcke erzeugen, diese drei Farben. Ja. Und es ist so eine Vielfalt in diesen, wie lange dauert es? 4, 5, 6 Stunden, die man da durchspielt.
Also ich habe jetzt 5 Stunden, 45 Minuten
gebraucht. Genau. Und das ist, mir war nie langweilig. Keine Sekunde habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich irgendwie 100 Mal das gleiche Rätsel machen. Oft bei solchen Spielen ist es ja so, dass man denkt, ja, ich habe die Mechanik verstanden, ich will sie jetzt nicht nochmal 20 Mal dir zeigen und beweisen, sondern hier hatte ich immer das Gefühl, dass es immer clever ist und immer irgendwie dir einen neuen Aspekt mit reinbringt.
Das macht es tatsächlich wirklich jedes Mal ein bisschen neu. Und was interessant ist im Vergleich zum Vorgänger, der Vorgänger war eher so, dass er immer mehr Optionen reingebaut hat, auch an deinen Fähigkeiten. Hier ist es tatsächlich, dass dieses Grundkonzept, wie du schon gesagt hast, bleibt gleich und die Umgebung wird nur reicher an Möglichkeiten. Das war im Vorgänger noch ein bisschen verwaschener. Also da sieht man schon, dass eine etwas klarere Designlinie drin ist diesmal. Allerdings, weil du gesagt hast, also es ist dir nicht langweilig geworden. Ich habe ein paar Phasen drin gehabt, wo ich so dachte, ah, jetzt zieht es sich gerade. Und das hat nichts mit den Rätselräumen zu tun, sondern mit der Struktur der Kapitel und der Geschichte. Denn es gibt ein paar Stellen im Spiel, also wie schon angedeutet, das Spiel versucht einen wahnsinnig großen Scope, also ein Riesenthemen aufzumachen und ist aber im Grunde genommen ein ganz kleines Spiel. Und man merkt dann auch, es kann das nicht tragen. Also das muss man wirklich sagen, es kann das nicht tragen. Und es will aber ganz große Fragen aufwerfen und auch die eigene Spielfigur, die reißt ständig, da werden ständig neue Themen angerissen, auch was ihre Familie und so angeht. Und das hat im ersten Teil zum Beispiel sogar ein bisschen besser funktioniert, weil sie dann mal tatsächlich auf Themen zurückgekommen sind. Hier werden Sachen angerissen, wichtige Sachen zum Teil, und dann sind die weg. Also so, what the fuck, was war das denn jetzt? Und ich hätte gerne teilweise mehr davon gehabt, aber stattdessen habe ich Abschnitte drin, wo ich zum Beispiel Generatoren aktivieren muss. Und das sind zwar, das unterscheidet sich von den Aufgaben nicht sonderlich von anderen Stellen im Spiel, wo man auch von einem Raum in den nächsten geht, aber hier ist die Struktur so offensichtlich. Ich komme in einen Raum rein, habe drei Türen. Diese drei Türen führen wiederum in Hub-Räume, in denen 5 Türen drin sind. Und hinter diesen 5 Türen sind dann erst diese Rätsel. Das mache ich also schon, also in diesem kleinen Areal bewege ich mich also schon allein, nur um dann den nächsten Story-Fetzen zu bekommen, den ich aber auch wirklich haben will, weil man ja denkt, okay, das ist ja, also, wow, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein spannendes Setting? Und ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich mich manchmal so ein bisschen gefühlt wie, oh, jetzt werft er mir aber ganz schön viele Steine zwischen die Beine, so nett das mit dem Rätseln auch ist. Aber ohne den Storyzug zum Beispiel, ist vielleicht eine persönliche Sache, wäre ich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich will das unbedingt weiterspielen. Es ist ja auch ein Season Pass angekündigt, wo neue Rätselräume drin sind. Und ich weiß jetzt schon, nein, werde ich nicht kaufen und nicht spielen, weil nur die Rätselräume, der Rätselräume wegen, da bin ich nicht der Typ für. Ich will schon den Rahmen der Geschichte haben.
Ich finde es spannend, weil das habe ich schon auch gemerkt beim Spiel. Also ich finde, Portal funktioniert sehr, sehr stark auch über die Geschichte, weil man halt wissen will, was ist mit GLaDOS und was ist jetzt mit dem, und man will die nächsten humorigen Fetzen irgendwie erleben. Und die Rätsel sind auch geil und machen schon auch Spaß, aber trotzdem ist da die Story irgendwie das Zugpferd, finde ich. Ja, so das dahinter zu kommen, was da los ist. Bei Cube 2 muss einem schon bewusst sein, wie beim ersten auch, das ist nur eigentlich eine Dekoration, eine Verschönerung für dieses Rätselspiel. Es ist zu 80-90% würde ich sogar fast sagen, willst du dieses Spiel spielen oder wenn du dieses Spiel spielst, dann beschäftigst du dich mit diesen Rätseln und da passiert auch gar nichts. Du triffst nicht auf irgendwelche Charaktere, du hast keine Möglichkeit, irgendwie die Story voranzutreiben, außer durch das Rätsel lösen. Und wie du schon gesagt hast, man sieht halt auch immer, wie viel Arbeit noch vor einem steht, bevor man den nächsten Storyfetzen bekommt. Weil es ist wirklich immer nur in den Zwischensequenzen, in den Phasen, wo du von einem Areal ins nächste, du musst wirklich immer diese Generatoren befeuern. Du siehst dann auch diese dicken grünen Schläuche, die so alienmäßig da das bedienen. Du findest halt am Ende dieser Rätselräume entweder einen Ausgang in den nächsten Raum oder eben so einen Schalter, der dann dieses Kabel aktiviert. Und da weißt du dann, okay, die nächste halbe Stunde werde ich keine Story haben, da kann ich mir jetzt auch einen Podcast nebenher anmachen und durch die Rätsel durchgehen.
Und das ist tatsächlich für mich auch wirklich was Psychologisches, was ich, wenn ich das schon weiß, dann zieht mich das schon ein bisschen runter. Also ich hätte lieber das nicht wissen. Es gibt Abschnitte im Spiel, die sind tatsächlich ein Raum nach dem nächsten ohne so eine Hub-Umgebung. Und die haben mir immer mehr Spaß gemacht, weil das Gefühl der Befriedigung immer oder die Hoffnung auf Befriedigung immer besser funktioniert hat. Was mir aber im kleinen Detail echt gut gefallen hat, ist, was sie diesmal sehr schön machen, ist, sie machen zwischendurch so ganz Mini-Elemente, wo man dann die Elemente mal einsetzt, zum Trampolin irgendwo hinsetzen oder mal so eine kleine Mini-Treppe bauen, dass du so eine Art Mini-Befriedigung zwischendurch hast. Also du musst nicht immer die großen Brocken da quasi lösen, die teilweise auch manchmal sind die durchaus, also bei einigen saß ich echt und dachte, was, wie soll das denn jetzt gehen? Und dann ist natürlich wieder dieser Klassiker, dass wenn man dann die Lösung gesehen hat, dann ach so, ja klar, logisch. Aber das haben sie, finde ich, ein gutes, das ist ein schönes Pacing im Vergleich zu diesem, hey, ich zeig dir jetzt mal, wie viel, dass du jetzt gerade mehr oder weniger 15 Räume erstmal noch machen musst, bevor es irgendwie ein bisschen weitergeht, obwohl ich dir da gerade was Riesengroßes angeteasert habe. Das ist irgendwie, also mich hat es eher ein bisschen gefrustet, als es mich zu motivieren.
Man muss ja wirklich diese Rätsel mögen. Und ich fand es einen Ticken zu einfach. Also ich fand es erst im letzten Drittel hat es dann so angezogen, dass man wirklich auch mal so, was soll ich denn jetzt eigentlich hier machen? Und ausprobieren, was passiert, wenn ich diesen Würfel, da ist Öl, okay, aber wie kriege ich denn jetzt dieses Feuer dahin? Und ach, da hinten ist eine Tür, die geht nur kaputt, wenn die Kugel Feuer hat und die berührt, vorher muss ich aber erst irgendwie einen Katapult benutzen. Also das kam, finde ich, erst so richtig im letzten Drittel zum Tragen und durch die ersten zwei Stunden, wenn man schon mal irgendwie so ein Spiel gespielt hat, kann man eigentlich fast blind durchflutschen. Das ist schon ein sehr langes Tutorial, sage ich mal so. Ist jetzt nicht so, dass es schlimm ist oder weniger Spaß macht, weil man dadurch natürlich auch schneller diese Storyfetzen bekommt und so ein bisschen warm wird mit diesen ganzen Mechaniken. Mhm. Aber es ist schon generell eher einfacher von den Rätseln. Was ich aber toll finde an diesem Spiel, Cube 2 sieht so viel besser aus als Cube 1. Also sowohl grafisch als auch inhaltlich, die haben sich so viel mehr Mühe gegeben, diese Welten zu gestalten. Also diese Abschnitte, mal hast du irgendwie diese weißen Räume, dann hast du so Außenareale, wo dann irgendwie so auch Pflanzen wachsen und so von außen irgendwie so die Natur sich diese Technik da zurückholt. Dann bist du mal wieder unter Tage, ist alles irgendwie düster. Und dann bist du wieder in ganz klinisch weißen Räumen. Also da ist sehr viel Abwechslung drin, was mir gerade in letzter Zeit so bei Chroma Gun, so ein ganz ähnliches Spiel, da hast du nur weiße, klinisch weiße Räume und da fand ich das fast ein bisschen langweilig auf Dauer. Da gibt's hier sehr viel mehr Abwechslung.
Ja, also es ist ja wieder die Unreal Engine und sie spielen halt sehr viel mit Licht und Reflexion diesmal auch sehr stark. Also ganz viele Oberflächen haben eine tolle Struktur drauf, haben schöne Reflexionen, viel volumetrisches Licht zum Beispiel, was viel ausmacht. Und durch diese reduzierte Farbpalette hast du so ein bisschen diesen Look von Mirror's Edge. Ja. Also du hast dieses cleane und dann fällt natürlich auch auf, wenn an bestimmten Stellen was nicht ganz funktioniert. Mhm. Was zum Beispiel nicht mehr groß gibt, ist, was mir beim Vorgänger sehr gut gefallen hat, ist, dass sich die Welt auch so ein bisschen mitbewegt. Beim Vorgänger gab es so Abschnitte, da bist du durch einen Gang gegangen und dann hat sich der ganze Weg vor dir, aus der Bestandteil immer so aus Klötzchen, hat der sich dann so mitgedreht und zusammengesetzt und solche Sachen. Oder dann bist du in Bereiche gekommen von im ersten Teil, wo dann die Umgebung, wo du da unterwegs bist, würde jetzt nicht zu viel verraten, zerbrochen war oder zerstört war zum Teil. Das sah dann im ersten Teil schon auch sehr cool aus. Also das war schon echt sehr nett, aber man sieht halt schon, die Technik ist halt weitergegangen und gerade bei der Beleuchtung haben sie diesmal wirklich einen tollen Sprung gemacht. Aber wie gesagt, ich habe wirklich gedacht, auch von den Trailern, dass es doch noch ein bisschen freier geht, weil du hast gerade gesagt, Außenareale und bis auf diese eine Sequenz am Anfang, wo man ja eigentlich nicht wirklich frei rumläuft, sondern nur ein paar Sekunden lang ein bisschen nach vorne stolpert. Außenareale in dem Sinne sind das ja nicht, weil der Himmel ist mal frei.
Das meinte ich, also Außenareale halt, eingesperrt außen. Du hast natürlich Mauern umherum, aber du fühlst dich halt wie in der Natur, nur halt mit dicken, dicken Mauern, wo du nicht drüber kommst.
Aber das ist wirklich schön. Ganz kurz nochmal zu dem Punkt zurück, wegen der Story, was du vorhin über Portal erzählt hattest, dass hatte ich nämlich auch so ein bisschen danach überlegt, warum ich so ein bisschen unbefriedigt von der Story zurückgelassen wurde. Ich glaube, das Riesenproblem, was Cube hat, gerade Cube 2, dass halt das, was du spielerisch machst, mit dem, was erzählt wird, nichts zu tun hat. Also, dass es keine Verbindung gibt zwischen deinem Handeln und dem, was wirklich erzählt wird. Klar, es wird zwar manchmal so ein bisschen versucht, das so hinzudrehen, als gäbe es da irgendwie eine Verbindung, aber eine nachvollziehbare, logische Verbindung in irgendeiner Weise gibt's für dich als Spieler kaum. Und das ist halt der große Unterschied zu Portal, wo du als Testperson ganz klar in der Testumgebung bist. Und alle sagen auch, du bist in der Testumgebung. Klar, da gibt's noch eine Ebene dahinter und da läuft was schief und da will dir irgendwie jemand was Böses und so. Und du brichst es auch auf. Aber die Geschichte und das, was du tatsächlich spielst, die gehören zusammen. Und das ist bei Cube halt gar nicht der Fall.
Versuchen es so ganz bisschen am Ende noch so hinzudrehen, dass es irgendwie eine Begründung findet, aber da bin ich ganz bei dir. Das ist, man kann eigentlich fast sagen, die gibt's nicht, weil sie ist so marginal und irgendwie, wo du dann so denkst, so, naja, gut, also sie, aber immerhin schaffen sie es durch das Weltbuilding, dir eine Motivation zu geben, diese Generatoren einzuschalten. Total. Das ist ja wirklich so nachvollziehbar. Ich muss da hin und diesen Button drücken. Das funktioniert. Ja. Nur warum das jetzt hinter Rätseln ist, das ist natürlich völlig, also die Rätsel sind nicht so, als dass man hat nicht das Gefühl, wie bei einem Point-and-Click-Adventure, da fehlt ein Zahnrad, ich muss irgendwo ein Zahnrad finden und dann setze ich das Zahnrad ein und muss dann vielleicht, oder wie bei Indie 4 früher, irgendwie noch, keine Ahnung, so ein Rätsel lösen, weil halt die Mayas das bewacht haben, den Tempel. Weißt du, sowas gibt's hier gar nicht. Das sind diese ganz komischen Fähigkeiten, die du dann da bekommst. Und wie gesagt, diese Entität, die halt da auch mit dir spricht, die gibt dir am Ende so eine kleine Möglichkeit, da für dich was rauszuziehen, wo du sagst, naja, gut, deswegen habe ich das jetzt gemacht, aber das ist so, ja, man weiß einfach am Ende auch, ist es ein Spiel, ich habe das wegen den Rätseln gemacht und die Story ist ein nettes Beiwerk. Ja.
Das hat mich ein bisschen auch teilweise an dieses Spiel The Turing Test erinnert, was mir auch gut gefallen hat. Ich mochte das auch sehr gerne, weil es auch so eine schöne Mischung war aus Rätsel und Spiel. Aber im Turing Test war es halt auch so ein bisschen, da gab es auch noch eine durchaus interne Logik zu diesen Testräumen. Und das sind's ja hier auch. Es sind auch wieder Testräume. Der ganze Aufbau des Raumes ist ein Testraum. Das kann man nicht anders sagen. Er hat keinen anderen Zweck. Also nicht in irgendeiner Weise erkennbar. Es ist ein für den menschlichen Besucher gebauter Testraum. Da gibt's überhaupt keinen Weg dran vorbei. Das ist nicht anders angebaut. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass die Hauptfigur diesmal auch was sagt und vertont ist. Und man spielt eine Frau. Amelia, glaube ich, heißt sie. Und auch die anderen Figuren sind vertont. Es ist zwar nur eine englische Vertonung, es gibt keine deutsche Übersetzung, aber die ist sehr, sehr gut, die englische Vertonung. Es gibt diesmal aber wenigstens auch deutsche Untertitel. Ja. Also im Vorgänger, da gab es ja nur englische Sprachausgabe, gar keine Untertitel. Jetzt gibt es deutsche Untertitel. Und wer es am PC mit dem Gamepad oder so spielen will, kann das inzwischen auch. Beim Vorgänger war es ja auch nur, die Konsolenversion ging mit dem Gamepad, die PC-Version ging nur mit Maus und Tastatur. Jetzt ist alles zusammen. Also die Standards sind halt ein bisschen normalisiert worden. Es ist mehr dem Standard entgegengerückt worden. Und ich habe gerade Far Cry 5 gespielt und ich reg mich die ganze Zeit drüber auf, dass die Spielfigur nicht spricht.
Oh, das ist so zum Kotzen, ey.
Unfassbar lächerlich. Das ist unglaublich. Ja. Vor allem, wie oft du angesprochen wirst. Ja, und du bist ja ein Charakter in dem Spiel. Du wirst die ganze Zeit angesprochen. Du bist jetzt irgendwie die große Anführerin da. Du bist die Figur, die was macht und du machst das Maul nicht auf. Und ich denke die ganze Zeit so, das ist doch wohl, ihr wollt uns doch wohl verarschen. Also,
das wäre ja wohl echt nicht so schwer gewesen, einmal die Texte als Mann und einmal als Frau einzusprechen, oder? Ja. Das wäre jetzt nicht zu viel verlangt, also bei dem Budget.
Nicht bei so einer Produktion. Das tut mir wirklich leid, aber das tut mir echt, echt weh. Zumal der einzige Unterschied ja wirklich zwischen Mann und Frau ist, die Art und Weise, also in welcher Stimmlage sie stöhnen, wenn sie eine Kiste oder so bewegen. Das ist so lächerlich. Da ist das hier schön. Also du hast hier eine Figur und sie sagt auch mal was und sie wundert sich auch und sie fragt auch zurück und so. Und
die sind so nicht toll, sind so toll gesprochen. Die haben beide so einen wunderbaren britischen Akzent. Das macht total Spaß.
Ich habe aber nachgeschaut. Das sind also die die eigene Figur spricht, die ist auch britische Schauspielerin. Mhm. Die kennt man aus britischen Serien, aber jetzt nicht unbedingt, was bei uns irgendwie läuft. Das ist, glaube ich, 29 oder so. Aber die sind halt wirkliche Profis und das hörst du halt durch und durch. Und das ist wirklich, wirklich toll für so eine Produktion, die ja, obwohl 25 € ist jetzt auch nicht unbedingt so billig, muss man mal sagen. Und
naja, aber es ist ein ordentlicher Umfang. Also man hat 80 Rätselkammern, die man da durchläuft. Das finde ich ist schon echt ordentlich. Und ich finde einfach der Qualitätssprung vom ersten, was da an Liebe zum Detail reingeflossen ist und die Rätsel, die sind ja wirklich alle handgesetzt, sind ja jetzt nicht irgendwie zufällig generierte
Random oder so. Und die sind wirklich clever. Also Ich würde so gerne mal mit den, letztens überlegt, ob ich nicht mal irgendwie versuche, mit den Entwicklern ein Interview zu kriegen. Ich würde einfach gerne mal erklären lassen, wie sie die bauen. Mhm. Also wie das wirklich, wie viele Iterationen durchläuft es, wer hat da die Idee, wie malt man sich das vorher auf und so, wie funktioniert das, bis das dann alles so zusammenkommt, weil es muss ja auch irgendwie alles halbwegs zusammenpassen. Das ist, glaube ich, nicht so zu unterschätzen. Obwohl, ich habe gerade den Vorgänger nochmal gespielt und also so einen krassen Sprung finde ich das Spiel jetzt eigentlich nicht. Es ist ein bisschen länger, es ist hübscher, aber ich bin aus dem ersten Spiel ein bisschen befriedigt herausgegangen, was die Story angeht. Okay.
Also hier war ich sehr die war klarer, die war nicht so verwurschtelt. Also die erste war sehr klar, ja. Die wirkte sehr aufgesetzt, weil sie halt wirklich aufgesetzt wurde. Das war halt ein Studentenprojekt, ja. Das Cube. Und dann haben sie gemerkt, das ist geil, da machen wir jetzt eine Geschichte, haben einen Autor beschäftigt, der dann da diese Geschichte reingeschrieben hat. Und das hat man schon auch gemerkt. Das war wirklich so draufgesetzt, ja. Aber es hat wunderbar gepasst. Aber es war halt eine sehr schlichte, einfache Science-Fiction-Geschichte. Und hier bei Cube 2, da bin ich ganz bei dir, da hat man halt versucht, so mehr durch so geschwollene Fragestellungen reinzubringen, um das Spiel größer wirken zu lassen, als es ist. Und es nimmt sich halt sehr ernst. Es arbeitet halt nicht mit Humor wie Chromagun, wie Portal oder solche Spiele. Und es hat aber auch nicht ganz so diesen philosophischen Aspekt wie eben Talos Principle zum Beispiel. Ja? Wo dann halt irgendwie auch, dass eigentlich diese Fragestellungen besser funktionieren, weil Turing-Test und so. Weil hier fehlt es halt einfach so. Du läufst da durch diese Kammern.
Es nimmt die auch nicht mehr doll auf. Also es stellt diese Fragen in den Raum. Es ist so ein klassisches Filme- und Spiele-Ding, dieses aufgesetzte Bedeutungsschwangerschaft von Sachen. Also es wird einfach so getan, als hätte es eine gewisse Tiefe, oder indem wir es kompliziert klingen lassen, hofft man, dass dann keiner sagt, ja Leute, aber eigentlich ist das gar nicht so, also ihr habt eigentlich gar nichts erzählt. Und ihr habt nur ein paar Fragen in den Raum geworfen und hofft, dass niemand nachfragt, habt ihr auch irgendwie Antworten oder hängt es irgendwie zusammen? Nö, ach komm, lass. Aber es ist man ja heutzutage, man ist es von Mystery-Filmen gewohnt, man ist es von Mystery-Serien gewohnt. Es wird immer ein Schauplatz eröffnet und dann wird mehr oder weniger gehofft, dass man sich da irgendwie durchwursteln kann. Und selten hat man das Gefühl, da ist so richtig das ganze Zeug bis zu Ende gedacht, weil oft reicht's auch, den Schauplatz zu eröffnen. Oft ist es so von wegen, oh, das ist ja spannend hier, was ist wohl hier passiert? Aber es hat halt, wie auch in vielen Filmen und Serien, dann immer den Schluss, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, also sie wussten auch nicht so richtig, wo sie hin sollen mit der ganzen Sache. Aber es sollte halt sehr, sehr wichtig wirken, was da passiert.
Aber ich war trotzdem sehr befriedigt nach dem Spiel, weil mir die Rätsel einfach wirklich bis zum Ende Spaß gemacht haben. Ja, aber deswegen kann ich das uneingeschränkt empfehlen, wenn man diese Art von Spielen mag. Wenn man jetzt sagt, ich mag so Spiele eh nicht, und wenn, dann brauche ich eine gute Story, dann würde ich sagen, nee, dann ist es nichts für euch. Dann spielt nochmal Portal. Aber ansonsten, wenn man diese Art von Ego-Rätseln mag, das ist super, super lustig. Gibt's für PC, PS4 und Xbox One. Zurzeit, den Vorgänger gab es dann auch für alle möglichen Plattformen noch. Der wurde dann ständig noch weiter portiert bis hin zu Nvidia Shield und solchen Sachen. Also von daher, wenn jetzt eure Plattform nicht dabei ist, kommt es vielleicht noch. Ist ja immerhin Unreal, Switch könnte auch gut eigentlich noch passen. Ist jetzt halt nicht Unity, sonst wäre es wahrscheinlich schon da. Aber so ein bisschen runterdrehen vielleicht die Grafik, dann würde das auf der Switch auch gut funktionieren, glaube ich. Den Vorgänger gab es für die Wii U sogar, fällt mir ein. Den Cube Director's
Cut. Echt? Für die? Oh ja, klar, ja, logisch, doch. Das ist ja das, aber das hat das auch Problem. Das ist und so war da auch noch. So hardwarehungrig. Das ist jetzt auch kein hardwarehungriges Spiel. Es ist sehr hübsch, aber also das läuft ohne Probleme. Eine Sache, die ein bisschen schade ist, es gibt diesmal tatsächlich zwei Enden. Es gibt zwei Enden. Und was ich total doof finde, ist, man kann da nicht nochmal hinspringen. Also wenn das Spiel durch ist, dann habe ich die Option, neues Spiel starten. Dann sagt er mir zwar noch, er wird hier meinen Spielstand überschreiben, aber ich könnte auch gar nicht mehr zu diesem Spielstand hinspringen. Im Vorgänger konnte man noch die Kapitel auswählen. Und hier ist einfach so, ja, mach bitte alles nochmal, wenn du das andere Ende sehen willst. Was soll das denn? Also ist jetzt, weil das ist auch so, ich würde das nicht nochmal spielen, muss ich gestehen. Vielleicht in ein paar Jahren. Aber also eigentlich nicht, weil wenn du die Rätsel mal gemacht hast, es ist jetzt nicht so, bei einem Portal würde ich sagen, okay, wegen dem Humor will man das vielleicht nochmal spielen oder weil man dann irgendwie den Song nochmal hören will und die ganze Art und Weise, wie erzählt wird, vielleicht nochmal erleben will. Aber das ist ja zum Beispiel ein Ding, wo ich das nicht sehen würde, dass ich da nochmal durchgehe für das
andere. Nicht ohne Ende. Entsprechenden Abstand, eben, da bin ich ganz bei dir,
Vielleicht in 5 Jahren oder so, aber das finde ich ein bisschen schade, also so, was soll denn das? Also nicht mal die Kapitel anwählen können. Auch gerade wenn man vielleicht mal sagt, hey, ich will mal irgendwie was zeigen oder so. Ist das eine Standardfunktion.
Gab es das nicht mit den Kapiteln? Ich glaube, die konnte ich anwählen.
Nee, also vielleicht habe ich auch irgendwie einen Fehler oder so, aber ich war auch total irritiert. Ich habe es auch nochmal neu gestartet, das Spiel dann. Und ich kann nur auf neues Spiel starten drücken. Und ich habe echt so, hä, was ist denn da los? Ich hab mich auch ein bisschen gewundert. Aber ist nicht drin gewesen. Kannst du bei dir nochmal gucken? Vielleicht habe ich tatsächlich irgendwie einen Fehler oder so. Aber das fand ich echt ganz kurios. Was ich habe übrigens vor der Sendung mal kurz geschaut auf Steam Spy. Klar, ist jetzt immer nur eine Quelle. Und die Zahlen sind auch nicht hundertprozentig korrekt, aber es ist schon eine ganz gute Annäherung. Und also wenn ich das jetzt da richtig gesehen habe, ist das gerade mal irgendwie so bei 2000
verkauft. Das ist aber arg wenig. Das ist ja krass. Aber ist es vielleicht jetzt auch vielleicht auf Konsolen besser verkauft? Aber das wäre arg wenig.
Das vielleicht nicht. Da war ich echt schockiert gewesen, weil das, aber es hat, man muss auch sagen, es hat keine Wellen geschlagen in irgendeiner Weise. Also gar nichts. Hat niemand interessiert vorher. Danach niemand interessiert. Es ist sehr positiv bewertet auf YouTube, auch mit durchaus auf Steam. Aber es ist, also da war ich jetzt echt überrascht, weil der Vorgänger ist immerhin bei 500.000. Und klar, das ist jetzt hier auch von Humble Bundle noch unterstützt. Kann sein, dass da noch Verkäufe sind. Aber andererseits, es sind ja Steam Keys, die Humble Bundle verkauft. Also das würde ja da auch wieder in den Zahlen sich niederschlagen. Da war ich jetzt echt ein bisschen schockiert. Vielleicht stimmt was mit der Auslese nicht, aber in der Regel sind die Steam Spy-Zahlen nicht sonderlich weit weg von dem, was.
Ja, das Problem ist, je weniger es verkauft werden, desto ungenauer sind sie, aber das ist trotzdem dann kein gutes Zeichen.
Eben. Was ja trotzdem, ja, ich wollte gerade sagen, also das ist dann, also ist dann nur eine andere Art der Alarmglocke.
Ja, weil der nimmt ja immer so Stichproben und rechnet es dann hoch und kann natürlich genau die Stichproben erwischen, die es nicht gekauft haben, aber es bedeutet ja trotzdem auch, dass es eben nicht sehr viele gekauft haben, ja. Nee, also ich kann das wirklich empfehlen und eins ist mir noch eingefallen, was ich sagen wollte, was mir nämlich bei Chromagun wahnsinnig auf die Nerven ging, dass man sich so verbauen kann. Also Chromagun war ein ganz ähnliches Spiel, nur da färbst du eben Farben ein und musst dann zum Beispiel Blau und Gelb zusammen addieren, um eine grüne Fläche zu kriegen. Du kriegst aber logischerweise wegen Goethes Farbenlehre dieses Grün nicht mehr zurück zu einem Rot. Ja, logisch. Ist halt so die Rätselmechanik. Und dann musst du halt immer den Level neu starten. Ja. Dann musst du immer wieder sagen, retry. Und das finde ich hier bei Cube 2 fantastisch. Ja. Du kannst dich nie zubauen, du kannst dich nicht einsperren und du musst nicht neu laden, sondern du kannst keine Fehler machen, du kannst immer wieder alles auf Ausgangsstellung herrichten, weil das einfach in der grundsätzlichen Mechanik so vorgesehen ist. Und du kannst auch, wenn du mal hängen bleibst, es gibt zwar kein Hilfesystem im Spiel, was ja vielleicht für manche auch ganz interessant wäre, gib mir mal so einen kleinen Tipp, aber du hast ja diese Hubs, das heißt, du kannst auch aus dem Raum einfach wieder rausgehen, wenn du ihn nicht blickst, gehst erstmal in den anderen rein und oft ist es dann so, dass man dann dort vielleicht mal eine Rätselmechanik oder eine Kombination kennenlernt, die man dann dort anwendet, wo man dann denkt, ach, ja logisch, so kann ich das da drüben vielleicht auch machen, um an die Stelle hochzukommen und dadurch ist es mir nie passiert, mich irgendwie mal in eine Sackgasse zu manövrieren oder so.
Ja, das muss man schon wirklich sagen, es ist wirklich sehr, sehr sauber. Und das gibt es übrigens auch nicht. Es gab's ja im Vorgänger noch, ne, mit den Einfärben von Sachen. Das gibt's auch nicht mehr. Das haben sie auch zurückgefahren. Solche Mechaniken. Mhm. Aber dadurch durch andere gute Mechaniken ersetzt. Jetzt gibt es zum Beispiel Magnetismus. Obwohl, Magnetismus gab es im Vorgänger auch schon. Aber jetzt wird hier mehr damit gespielt. Also,
ja, das ist total geil. Und auch so Katapulte, dass du mal dich selbst mit einem Magneten irgendwo so dahin und dann zack, schleuderst dich quer über den Raum. Das sind schon echt coole Momente dabei,
ja. Ja, ist ein nettes Spiel. Also ich hoffe, wir sehen ein Cube 3. Mhm. Vielleicht dann irgendwie mit einer Story-Fortsetzung. Also es gäbe genug offene Fragen, würde ich jetzt mal sagen, die man da noch weiterführen könnte.
bin ich ganz bei dir. Cube 3 und dann podcasten wir wieder drüber.
Gerne.
Und gerne auch schon wieder vorher. Gibt es noch was bei GameTube zu Cube? Das reimt sich ja fast. Habt ihr das gespielt bei Cube, GameCube?
Nee. Ich hab das bei mir auf dem Grummelfritz-Kanal gespielt. Auch, also ich habe den ersten Teil jetzt gerade nochmal gespielt, weil ich es mir einfach nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen wollte. Ja. Und jetzt habe ich halt heute das Cube 2 durchgespielt und auch mal gleich aufgenommen. Genau, aber nee, zu zweit. Ich glaube, das.
Nee, es hat leider keinen Koop-Modus.
Da machen wir ja momentan auch cool. Das auch nicht. Da machen wir, glaube ich, momentan, wenn wir die Zeit finden, dann eher irgendwelche Stream-Sachen oder solche Geschichten. Ja. Nö. Aber also. Ich habe mich heute hier die Stunden, die es gekostet hat, gut unterhalten gefühlt. Kann das also auch durchaus empfehlen.
Wunderbar, dann geht's raus und kauft noch ein paar Mal Cube 2, auf dass wir einen Cube 3 sehen von Toxic Games.
Ja. Also es müssten noch welche im Regal sein.
Auf jeden Fall. Ich glaube, in Deutsch ist es auch bei Head Up Games rausgekommen. Also ich glaube, es gibt es auch auf Retail, soweit ich weiß. Oder kommt zumindest.
Echt? Okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Alles klar. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal und wir hören uns auf jeden Fall vorher nochmal bei einem Podcast hier. viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.